ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein. In welcher Situation hat dieses Wort die Jünger und Jüngerinnen erreicht? Auskunft gibt uns ein einfaches Wort, das ich nicht vorgelesen habe, aber in diesem Vers hineingehört. Ist jemand aufgefallen, welches Wort das ist? Er guckt nicht mich an, guckt in die Bibel. Ich meine, wer keine Bibel hat, der hat sie auswendig im Kopf. Also schaut mal nach dem Wort, das ich jetzt nicht vorgelesen habe. Spannt euch, wir haben einen Ruhetag, Schabbat heißt Ruhe. Wer keine Bibel hat, der muss sie unwahrscheinlich im Kopf haben. Wir als Adventisten sind eine Gemeinschaft, wo das lutherische Wort gilt, sola scriptura. Das heißt, alles, aber auch wirklich alles, auch das, was hier vom Podium verkündet wird, wird dem Wort unterordnet. Wenn ich also hier etwas fälsche und ihr merkt es nicht, dann seid ihr selber schuld. Die Gäste sollen ganz besonders aufpassen, ob das, was ich sage, mit dem übereinstimmt, was jeder lesen kann. Unser Glaube ist nicht auf Gefühlen gegründet, sondern auf dem Wort Gottes, das da ewig bleibt. Wiedergeburt bedeutet, wiedergeboren aus dem lebendigen Wort Gottes, das da ewig bleibt. 1. Petrus 1, 23. Wenn wir die Bibel nicht im Kopf haben, was haben wir dann im Kopf? Alles Mögliche. Wenn die Bibel nicht in unseren Köpfen lebt, in unseren Herzen lebt, es muss von da oben nach unten gehen oder von da unten nach hoch. Das ist eine Verbindung, die hier mit dieser Online-Verbindung zusammenfällt. Dieser rote Pfeil ist der Heilige Geist, der jeden Menschen anspricht. In Johannes 1, Vers 9 steht, dies war das wahrhaftige Licht, welches alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Alle werden erleuchtet. Nicht wie die drei Freunde Hiobs davon ausgehen, sie haben die Erleuchtung und aufgrund ihres Lichtes können sie die anderen beurteilen. Also wie lautet denn das Wort? Habt ihr es gefunden? Jerusalem, ja. Ja, ich habe das nicht. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Ja, das habe ich nicht vorgelesen. Aber ich habe noch ein Wort nicht vorgelesen. Ich lese den Text noch einmal, wie ich ihn vorgelesen habe. Ihr werdet meine Zeugen sein. Nein? Na was? Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein. Ist das so richtig? Habe ich richtig vorgelesen? Welches Wort habe ich unterschlagen? Aber! Ich meine, ist das so wichtig? Doch. Vers vorher. Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht. Oh, was haben sie denn für ungebührliche Aussagen gemacht? Noch ein Vers vor weiter. Was war ihre Frage? Wann wirst du das Reich Gottes aufrichten? Die politische Entwicklung des Reiches Gottes. Das war in ihren Herzen und ihren Köpfen. Und dann sagt er, es gebührt euch nicht Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Das heißt, ich möchte gern was wissen, wie geht es denn weiter, politisch und so weiter, Prophetie. Dann kommt das Aber, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Die Kraft ist wichtiger des Heiligen Geistes als alles vorher ganz genau zu wissen und zu kennen. Das Aber hat eine ganz bestimmte Bedeutung. Und ob es in deinem oder meinem Leben auch ein Aber ist, das ist die Frage. Aber sie entscheidet, ob ich die Kraft des Heiligen Geistes so herbeisehne, dass alle Aber verschwinden. Diejenigen, die gestern dabei waren, die wissen genau, mit diesem Bild was anzufangen. Was ist wohl die Hauptaussage der gestrigen Stunde, der Geist der Prophetie? Worauf ist er gegründet? Und welches Bild hier auf dieser Seite ist das Zentrum des Heiligen Geistes, was er für eine Botschaft uns gibt? Und das Zentrum dieser Verbindung, dieser Online-Verbindung. Könnt ihr mir das sagen? Denn diejenigen, die gestern nicht da waren, die wissen nichts damit anzufangen. Wo ist die Wiederkunft Christi in dieser Zeichnung? Na was denn jetzt? Wiederkunft, was ist das Zentrum?
Das Zentrum ist die Hochzeit. Rechts davon, also von mir aus
gesehen. Ist die Wiederkunft. Genau. Aber in der Mitte ist die Hochzeit des Lammes. Und das schlagen wir jetzt mal auf. Offenbarung Kapitel 19, Vers 7. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Das ist die Hochzeitsvorfreude, die nicht zu bändigen ist bei den Menschen, bei denen die Liebe Gottes im Zentrum steht und die persönliche Beziehung zu dem Bräutigam Jesus Christus, weil man ja selbst Braut ist. Jetzt geht's weiter. Also freuen, fröhlich sein, Hochzeit ist gekommen, seine Braut hat sich bereitet. Ja wie denn, was ziehe ich denn da an? Und es wurde ihr gegeben. Das heißt, die ist nicht in einen Bazar gegangen oder in irgendein Modegeschäft, wo die Kleider so fünfstellige Beträge haben, sondern es wurde ihr gegeben, ein Geschenk, ein Präsent zur Hochzeit. Es wurde ihr gegeben, sich anzutun mit schönem, reinem Leinen. Das Leinen aber ist die Gerechtigkeit, die Selbstgerechtigkeit der Gläubigen. Nein, die Gerechtigkeit Christi. Wann dürfen wir das Kleid anziehen? Zur Anprobe? Das kriegen wir erst, wenn Christus wiederkommt. Ist das klar? Oder ist das nicht klar? Wann dürfen wir das Kleid anziehen? Wann wird es ihr gegeben? Zur Hochzeit, ja. Na, wann ist die Hochzeit? Bei der Bekehrung. Also, wer wiedergeboren ist, der bekommt ein neues Leben, also das muss ich aufzeichnen, die Wiedergeburt, was hat Jesus zu Nikodemus gesagt, der in der Nacht zu ihm kam und er ein Kompliment ihm gibt und er sagt, es sei denn, dass jemand wiedergeboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was heißt die Wiedergeburt aus Wasser und Geist? Das ist unser Thema. Geistausgießung. Die Wiedergeburt aus Wasser und Geist bedeutet, dass der Mensch eintaucht ins Wasser und das bedeutet, er stirbt. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod Jesu, auf das, wie Christus auferweckt von den Toten, wir in einem neuen Leben wandeln. Und das ist genau dieses Bild, das ist die Taufe. Was bedeutet das? Das Wassergrab heißt, mein altes Denken wird begraben und ich bekomme ein neues Denken. So wie ich das alte Kleid ausziehe bei der Bekehrung, bei der Wiedergeburt, Kleiderwechsel, und ich ein neues Kleid bekomme, das die gerechten Taten der Heiligen ausdrückt. Wenn einer jetzt sagt, das kann er erst bei der Hochzeit anziehen, dann ist es ja gar nicht möglich, dass wir heute diese Gerechtigkeit Christi ausstrahlen, weil wir dieses Hochzeitskleid anziehen. Das heißt, wir können hier schon auf dieser Erde die Anprobe des Hochzeitskleides haben, die dann vollendet wird, wenn Christus wiederkommt und uns einen neuen Körper gibt. Der neue Körper passt dann zum neuen Kleid. Ich meine, jeder hat ja so seine Macken, nicht? Der eine ist zu dick, der andere zu dünn, der andere zu klein, zu groß, der andere. Aber die richtige Proportion, die Schönheit, die uns Christus geben wird, wenn wir einen neuen Körper bekommen, die wird so wunderbar sein, dass jedem der Mund offen bleibt. Man wird sich erkennen, die Identität wird klar sein. Aber dieses Outfit, dieser neue Körper, passt zum neuen Hochzeitskleid. Die Wiedergeburt aus Wasser und Geist bedeutet, du veränderst dich. Du bekommst ein neues Denken. Es gibt viele Wiedergeborene hier, die da sitzen. Es gibt auch viele, die getauft worden sind. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich meine Wiedergeburt ständig anwende. Ich könne das Kleid in den Schrank hängen und dann laufe ich normal rum. Was heißt normal? Nackt. Normal nackt. Du weißt nicht, dass du elend, jämmerlich, arm, blind und nackt und bloß bist. Ja. Und Hochzeitskleid bedeutet, dass wir es jetzt anprobieren können. Ja, das neue Leben, neues Denken. Das heißt, wiedergeborene Menschen, die die Wiedergeburt anwenden, die fallen auf, die sind anders. Das sind keine Langweiler. Wieso? Weil sie laufend Erfahrungen mit Gott machen. Und die strahlen sie aus. Da gibt es keine Diskussion. Ob das stimmt oder nicht stimmt, weil die Erfahrungen mit Gott sie verändern. Sie strahlen das Wesen Christi aus. Sie schauen seinen Charakter an. Und deswegen werden sie verwandelt in sein Bild. So, wir lesen weiter. Offenbarung, Kapitel 19. Es wurde ihr gegeben, das ist der Vers 8, sich anzutun mit schönen, reinen Leinen. Das Leinen aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir, schreibe, selig sind, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Das müssen ja lauter selige Leute sein, die da rumlaufen oder rumsitzen. Ja. Man sieht die Seligkeit direkt aus den Gesichtern springen. Ich meine, wer verliebt ist, der kann das nicht verbergen, oder? Das sehen ja sogar die Kinder, dass mit dem oder mit der irgendwas nicht stimmt oder anders ist. Und sie nur noch vernarrt ineinander gucken. Also selig sind, also glückselig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, nachdem der Johannes wahrscheinlich den Mund offen gelassen hat, weil diese Botschaft zu stark für ihn war. Dann sagte er, ja, und er sprach zu mir, dies sind wahrhaftige Worte Gottes. Trifft dieses Wort in unser Herz hinein, da wo diese zwei Ringe sind? dass wir in der Hochzeitsvorfreude den Geist der Prophetie verstehen. Prophetie hat nämlich etwas mit dieser Verheißung zu tun, dass wir in die Hochzeit des Lammes hineinberufen werden. Das ist Geist der Prophetie. Lesen wir weiter. Dies sind wahrhaftige Worte Gottes. Und dann fiel bei ihm, dann riss bei ihm der Film beim Johannes. Und ich fiel nieder zu seinen Füßen, ihn anzubeten. Und er sprach zu mir, tu es nicht. Ich bin dein und deiner Brüder Mitknecht. Jetzt passt auf. Die das Zeugnis Jesu haben. Was ist das Zeugnis Jesu? Wenn du jemanden liebst und der Betreffende gibt dir zurück, dass er dich auch liebt, dann ist das ein Zeugnis, auf das du so stolz sein kannst, das beglückt dich. Habt ihr das noch nie erlebt? Ihr liebt jemanden und der gibt zurück. Am besten ist, wenn man dann die richtige Frau und den richtigen Mann trifft, wo man dann für immer zusammen ist. Und diese beglückende Antwort ist ein Zeugnis von dem anderen, dass der mich liebt. Und das macht einen glücklich. Das Zeugnis Jesu aber ist der Geist der Weissagung, der Geist der Prophetie. Da haben wir es. Untrennbar verbunden mit der Hochzeit des Lammes. Sämtliche Prophetie ist von diesem Zentrum der Hochzeitsvorfreude, der Hochzeit des Lammes, abgeleitet. Und wenn wir das nicht machen, dann haben wir noch eine große Aufgabe vor uns, dass wir alles, aber auch wirklich alles, was prophetisches Wort ist, von der Hochzeit des Lammes her neu entdecken. Dann geht einem das Licht auf und das Herz. Und nicht das Messer in der Tasche, weil wir den anderen richten müssen oder so, nicht? Das sind die Ablenkungen hier. Dann wird diese Online-Verbindung verdunkelt. So, das war so eine kurze Wiederholung von der Stunde gestern. Was ich jetzt euch zeige, da bitte ich euch, dass ihr mich jetzt nicht auslacht. Während ihr einen Text lest, nämlich Lukas Kapitel 11, und dort in Vers 13 werde ich euch jetzt eine Zeichnung machen, von der ich nicht weiß, ob sie mir glückt. Also, Lukas 11, Vers 13. Und jetzt versuche ich es. Könnt ihr es erkennen?
Ja, endlich sind doch sehr skeptisch hier. Na, was könnt ihr denn da sehen? Eine Katze, was macht die? Hunger. Also das ist ein Futternapf, der leer ist. Und diese Katze sagt, hey, ich will jetzt Nachschub. Leider habe ich das Original nicht da, sonst würde ich euch fragen, was für eine Katze das ist. Das ist nämlich eine Comic-Serie. Weiß jemand? Also Garfield kennen wir ja, ne? Aber es gibt noch eine andere Katze. Bitte? Tom. Tom und Jerry, ne? Simon's Cat ist eine Comicserie und Simon ist eine sehr anspruchsvolle Katze, die ihr Recht einfordert und sagt, ich möchte jetzt was haben. Ich habe das fotografiert an einem Auto und das hier war der Tankdeckel. Also jemand hat diese Katze da drauf und der Tankdeckel bedeutet, ich brauche Sprit. Spirit. Spirit heißt ja Geist, nicht? Nachschub. Und jetzt lesen wir den Text in Lukas 11 und dort in Vers 13. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr will der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, die ihn bitten? Geistausgießung. Wann ist es denn soweit? Wenn wir den Vater um den Heiligen Geist bitten. Hier steht's. Schwarz auf weiß. Aber wie sollen wir den Heiligen Geist erbitten? In welcher Haltung? Dann sag doch mal, wie sollen wir uns denn Gott nähern? In welcher Haltung und um den Heiligen Geist bitten? In welcher Haltung? Sag mir das.
In Demut.
In Demut. Seid ihr einverstanden? Man braucht nicht aufzeigen. Es wird peinlich. In Demut um Heiligen Geist bitten. Ja, hätte ich auch gesagt. Ja. Aber jetzt lesen wir die Bibel in Vers 5. Habt ihr? 11, Vers 5. Also eins muss ich euch sagen. Auf keinen Fall so wie dieser Simon. Nicht zu fordern und sagen, ich will das haben. Auf keinen Fall. Sind wir uns da einig? Wunderbar, wir sind uns alle einig. Okay. Vers 5. Und er sprach zu ihnen, wenn jemand unter euch einen Freund hat und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm, Doppelpunkt, lieber Freund, leih mir drei Brote, denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Wann kommt er zu ihm? Steht ja im Text. Zu welcher Zeit? Mitternacht. Und der drinnen würde antworten und sprechen, mach mir keine Unruhe, die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon zu Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Das hat Jesus gesagt. Und das ist ganz typisch. Aber jetzt kommt's. Ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, dann wird er doch wegen seines, was steht hier?
Was steht hier? Na, die keine Bibel haben, können nicht sagen. Was steht hier? Und, Moment, das muss ich jetzt ins Mikrofon sagen.
Unverschämten Drängens willen. Und was steht bei euch in der alten Luther-Übersetzung? Da steht noch ein bisschen deftiger. Beharrlich. Was steht da noch? Um seines unverschämten Geilens willen wieder aufstehen und ihm das geben. Jetzt guck doch mal das Bild an. Also doch so wie die Katze. Was machen wir denn jetzt? Nicht demütig bitten, unverschämt, drängend bitten. Und das hat Jesus gesagt. Und was jetzt kommt, ja, das kennen wir alle, ja? Da steht doch hier, und ich sage euch, wo sind wir denn jetzt? Könnt ihr mir sagen, welcher Vers das ist? 9. Lukas 11, Vers 9. Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Das ist eine Steigerung, denn ich bitte, aber wenn ich suche, mache ich mich schon auf den Weg. Und anklopfen, da bin ich schon am Ziel. Merkt ihr die Steigerung? Bitten, suchen, anklopfen. Wunderbar. Und wie klopfst du jetzt an? Wie klopfst du jetzt an? Also das übersteigt doch die Predigt, was ich hier mache, oder nicht? Aber ich bin in guter Gesellschaft in diesem Wort. Unverschämt klopfen. Denn der schläft ja schon. Da kannst du nicht so leichten Türklopfer so betätigen. Da musst du richtig bumpern. Ne? Und jetzt geht's weiter.
Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo ist unter euch ein Vater, der seinen Sohn, wenn der ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch biete? Oder der ihn, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür biete? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, die ihn bitten? Wann wird der Geist Gottes ausgegossen? Wenn wir unverschämt klopfen. Ne, wer macht denn das von uns? Das wäre eigentlich die Predigt. Warum gibt es so wenig geistvolles Leben? Ein Grund ist, dass wir die Hochzeit des Lammes gar nicht verinnerlichen. Das ist ja gar nicht das Zentrum unseres Glücks. Im frommen Zentrum steht ja was ganz anderes. Alles Mögliche, aber nicht die Hauptsache. Die Hauptsache ist, Christus kommt wieder. Er möchte mich heiraten. Er möchte sich auf Ewigkeit mit der Menschheit verbinden, die er erlöst hat. Also Christus ist der Schöpfer. Erste Engelsbotschaft betet den an, der gemacht hat. Der Erlöser und der Bräutigam. Schöpfer, Erlöser, steht drüber, so wie bitten, suchen, klopfen. Schöpfer, Erlöser, Bräutigam. Bräutigam steht ganz oben. Beglückende Botschaft. Kennt ihr das Wort in Offenbarung 18, Vers 1? Danach sah ich einen starken Engel herniederkommen, der hatte große Macht. Und wie geht's weiter? Das ist ja alles in unseren Köpfen drin. Wie geht's weiter? Und die ganze Erde wurde erleuchtet von seinem Glanz. Was ist denn der Glanz? Das ist die frohe Botschaft. Wie lautet denn die frohe Botschaft? Jetzt ein Bibelvers. Ein Bibelvers, wo die Hochzeit und der Heilige Geist in einem Satz gebracht wird. Schlagt auf Offenbarung Kapitel 22, Vers 17.
Habt ihr's?
Und der Geist und die Braut sprechen.
Komm.
Ja, wohin denn? Wohin geht denn die Reise? Der Geist und die Braut sprechen, komm. Ja, wohin denn? Das müssen wir den Leuten schon sagen. Die werden ja eingeladen. Zu was werden sie eingeladen? Zur Hochzeit des Lammes. Ist uns das klar? Wir haben eine super, wunderbare, beglückende Einladung an alle Menschen. Wenn ich natürlich von der Hochzeit des Lammes ganz sachlich und nüchtern als Lehrpunkt, theologisch exakt, berichte, dann ist das nicht das Licht, das die ganze Erde leuchten wird. Denn dieses Licht ist von der Freude gekennzeichnet und von der befreienden Kraft des Blutes Jesu Christi, das ich erlöst worden bin, wiedergeboren bin, das neue Kleid habe und ausstrahlen kann.
Fällt uns etwas auf bei dem Wort Mitternacht? Zur Mitternacht wird angeklopft. Was fällt uns noch ein, wenn das Wort Mitternacht fällt? Die 10 Jungfrauen, die haben sich alle vorbereitet. Die einen mehr, die anderen weniger. Und alle pennen sie, alle schlafen sie ein. Die Klugen wie auch die Törichten. Also wir schlafen alle. Nur was unter der Hand dann abläuft, in deiner Morgen- und Abendandacht, Abend- und Morgenopfer, was du da dir ansammelst, das wird entscheidend sein, wenn zur Mitternacht ein Geschrei ist, der Bräutigam kommt. Ihr kennt ja die Geschichte, im Orient gab es ja zwei Hochzeitsphasen, eine Vorbereitungsphase, wo der Brautvater mit dem Bräutigam zu den Dorfältesten geht, die Besitzverhältnisse regelt, wo die Gläubigen das Reich empfangen, das Erbe wird festgemacht. Gleichzeitig zieht sich die Braut zu Hause um, das Hochzeitskleid. Und je reicher eine Familie war, umso länger dauerte es, diese Besitzverhältnisse juristisch, notarisch festzumachen. Und da kann es schon Nacht sein, wo das Begrüßungskomitee vor dem Hochzeitshaus mit 10 schönen, attraktiven Mädchen besteht, die nur eine Aufgabe haben, oder haben sie 2? Die eine Aufgabe ist, wenn ihr 2 Lichter am Horizont seht, also 2 Öllampen, dann kommt der Brautvater mit dem Bräutigam zur Hochzeit und nähert sich. Und dann stehen sie alle auf und sagen, siehe, der Bräutigam kommt. Die zweite Aufgabe, also die erste wäre, auf diese 2 Flammen zu achten. Die zweite Aufgabe bestand darin, Öl, genügend Öl zu haben. Öl ist ein Symbol für den Heiligen Geist. Und die einen hatten zu wenig und die anderen zu viel kann man nie haben. Aber das wird ein fürchterliches Erwachen geben, wenn diese friedliche Stimmung, in der wir jetzt da so einschläfernd sind, wir schlafen ja alle, gibt es da einen, der sagt, ich aber nicht, ich schlafe nicht. Der Schlaf ist eine Weltsituation, wo wir uns noch nicht vorstellen können, wie es über Nacht zur Mitternacht losgeht. Ich möchte ein Beispiel bringen. Die Jünger und Jüngerinnen waren gefangen in ihrer Vergangenheit, in ihrer Vorstellung über das Reich Gottes. Sie hatten immer noch falsche Vorstellungen, wann wirst du denn jetzt das Reich Gottes aufrichten? Ja? Und Jesus sagt, das gebührt euch nicht zu wissen. Ihr werdet aber die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Dieses Aber trennt uns von dem Schlafzustand, in dem wir alle sind, auch die klugen Jungfrauen, von der Situation zur Mitternacht wart ein Geschrei, siehe, der Bräutigam kommt. Und dann sieht die Welt total anders aus. Unsere Gottesdienste werden anders aussehen. Dieses Haus wird nie die Massen fassen können, die dann in Bewegung kommen. Weil im Obergemach die Jünger in ernster Selbstprüfung sich vorbereitet haben auf die Ausgießung des Heiligen Geistes. Es war eine Verheißung. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Wir haben jetzt 2 Dinge, die wichtig sind, damit wir den Heiligen Geist richtig empfangen können. Es gibt vielleicht noch mehr, aber es sind erst mal 2. Das eine steht in Apostelgeschichte 2. Apostelgeschichte 2. im ersten Vers, das ist so genial einfach, da steht hier, und als der Pfingsttag gekommen war, wo Jesus sagte, ich werde also so und so lange warten, waren sie alle an einem Ort beieinander. Wie steht das bei euch in einer anderen Übersetzung? Sie waren einmütig beieinander. Jetzt guckt euch doch mal an, oder wir uns alle, in Österreich, in Deutschland, Schweiz. Wo ist denn hier die Einmütigkeit? Guckt auch in die Kirchen. Die haben dasselbe Problem. Die werden auch zerrissen durch Spannungen. Die einen ziehen nach rechts, die anderen nach links. Das ist keine Einmütigkeit. Nee? Das ist die Vorbedingung, dass wir diese Einmütigkeit bekommen. Und das Zweite, unverschämtes Drängen und Bitten um den Heiligen Geist. Das ist das Zweite. Ihr habt doch nächste Woche Abendmahl. Das Abendmahl ist die beste Vorbereitung für die Einmütigkeit einer Gemeinde. Jetzt guckt sie euch doch mal an. Guckt euch selber an. Wo sitzen deine Spezialisten, wo du sagen kannst, mit dem werde ich mir nie die Füße waschen? Ja, mit wem wäschst du dir sonst immer die Füße? Ich lasse mir doch das Abendmahl nicht verderben. Durch Typen, Gemeindetypen, ja, die mir den Abendmahlsfrieden rauben. Da möchte ich mir schon die Leute raussuchen, die mir passen. Na toll. Ist das die Einmütigkeit? Solange wir nicht zu den anderen hingehen und sagen, es tut mir leid, ich habe schlecht hinter deinen Rücken geredet und ich bitte dich um Entschuldigung. Können wir uns die Füße waschen? Die Einmütigkeit ist so genial einfach. In dem Buch Erfahrungen und Gesichte schreibt Ellen White in einer Vision, dass die Botschaft des treuen Zeugen an Laodicea. Laodicea ist die letzte Gemeinde. Es gibt 7 Gemeinden in der Kirchengeschichte. Da gibt es die Gründergemeinde Ephesus, dann die verfolgte Gemeinde Smyrna und so weiter und so weiter. Und dann gibt es die letzte Gemeinde, die unmittelbar vor der Wiederkunft Christi, die Laodicea-Gemeinde. Und diese Gemeinden bekommen ein Lob und einen Tadel. Und es gibt 2 Gemeinden, die bekommen nur Lob und keinen Tadel. Und dann gibt es eine Gemeinde, die bekommt kein Lob, sondern nur Tadel. Und 3-mal dürfen wir raten, welche Gemeinde das ist. Das sind wir. Das ist Laodicea, die letzte, bevor Christus kommt. Wie soll denn diese Einmütigkeit jetzt kommen, wenn man, ja, das ist ja schon die Lösung, wenn du dich selber durch den Geist Gottes siehst, als elend, jämmerlich, arm, blind und bloß, eine Handvoll Macken. In dem Moment, wo wir uns vor dem Angesicht Gottes so erkennen, ich bin am Ende, dann verschwinden alle Kritikpunkte, die ja ihre Berechtigung haben. Versteht ihr? Darum geht es ja nicht. Aber diese Kritikpunkte schieben sich wie ein Schatten zwischen Gott und dich. Es gibt nur einen Ausweg aus dieser verfahrenen Situation. Du selbst musst bekennen, dass du elend, jämmerlich, arm, blind und bloß bist, aber bloß nicht vor den anderen. Das solltest du lieber mit dir tragen, nicht? Und dann weiter hinterrücks über den anderen reden und tratschen. Dann ist der, über den du geredet hast,
die Anlaufstelle, die Person, der du das bekennen solltest, dass du schlecht über ihn gedacht hast, über sie oder ihn. Und dann die Einladung, können wir uns die Füße waschen? Na, was haltet ihr von diesem Vorschlag? Beunruhigt er euch? Wisst ihr schon, zu wem ihr gehen werdet in der nächsten Woche? Ellen White hat in diesem Buch geschrieben, Erfahrungen und Gesichte, die Botschaft des treuen Zeugen an Laodicea, wir wissen jetzt, welche Gemeinde das ist, wird echte Reue auslösen. Nicht die Reue des anderen, sondern meine Reue ist ein Geschenk des Heiligen Geistes. Und dieses Geschenk, was wird die Reue auslösen? Das Sichten in der Gemeinde. Ellen White schreibt, echte Reue durch die Botschaft des treuen Zeugen an Laodicea wird echte Reue ausgelöst und das wird das Sichten in der Gemeinde auslösen. Wie soll denn das gehen? Wenn ich jetzt zu dem anderen gehe und ich bereue ihm gegenüber, dass ich schlecht von ihm geredet und gedacht habe, was wird das auf das Umfeld der Gemeinde auswirken? Könnt ihr mir sagen, welche Wirkung dann von so einem Paar ausgeht, dass sich gegenseitig die Füße und nicht den Kopf wäscht? Welche Wirkung wird das auf die Gemeinde haben? Ja.
Entweder anschließen,
ja.
Oder die Gemeinde verlassen.
Na, das ist die Sichtung, das ist genau die Sichtung. Jetzt stellt euch mal vor, ich nenne jetzt keine Namen, Gemeinde ist egal, aber da sind zwei Spezialisten, die sich immer bekriegen. Und da ist immer eine Spannung da. Und die wird nie aufgelöst im Abendmahl. Und diese beiden, A und B, haben ihre Schäfchen, die haben ihre Klientel, die sind in ihrer Clique, in ihrer Formen, wo sie dann nach Herzenslust über die anderen herziehen können. Also die Clique A und die Clique B steht fassungslos um die beiden Kontrahenten, die sich gegenseitig ihre Sünden bekannt haben und sich in den Arm nehmen unter Tränen. Und die Gemeinde steht fassungslos herum. Nicht alle, aber die Klicken, die sagen, wenn wir jetzt gegen die anderen vorgehen, dann wird unser bester Mann die in Schutz nehmen. Und genau umgekehrt, B wird A in Schutz nehmen und dann sagen die Klickenleute, in dieser Gemeinde haben wir nichts mehr zu suchen, da können wir machtpolitisch gar nichts mehr machen. Wir gehen raus und das ist das Sichten. Also nicht das Donnern von oben, sondern die Reue, die mich verändert, dass mein altes Leben stirbt, ich bin von neuem geboren, ich bekomme ein neues Kleid und das ist mir egal, was die anderen denken. Ich gehe zu dem anderen und bekenne meine Sünden. Hier ist mein Herz. Das ist unser Lied, das wir zum Schluss singen werden. Hier ist mein Herz, mein Gott, ich gebe es dir. Dir, der mich gnädig schuf. Nimm es der Welt, mein Kind, und gib es mir. Dies ist an mich dein Ruf. Du hast es erkauft durch deine Leiden. Ich weihe es dir, mein Gott, mit Freuden. Hier ist mein Herz, hier ist mein Herz. Heiland, du stehst ja täglich vor unserer Tür und du klopfst immer wieder an. Aber klopfen wir bei dir an? Und zwar so entschlossen, ja unverschämt, wenn es um den Heiligen Geist geht, um die Erneuerung unseres Lebens. Das, was wir ja schon begriffen haben durch die Wiedergeburt, durch die Taufe. Herr Jesus, wir müssen dir bekennen, dass wir dich oft vergessen, meistens vergessen. Unsere Gedanken schweifen überall umher. Wir haben auch gute Ablenkungen. Herr, bitte vergib uns. Nächste Woche ist Abendmahl. Erwecke die Herzen derer, die sich aufmachen werden, um ihren Gegnern zu begegnen, um ihnen die gute Nachricht zu bringen, dass es einem leid tut und dass man die Kraft bekommt vom Heiligen Geist, um Entschuldigung zu bitten. Denn das, da beißen wir uns ja eher die Zunge ab, als dass wir aus eigener Kraft zu dem anderen gehen. Heiliger Geist, du bist so kostbar. Du bist unser Tröster. Du gibst uns Hoffnung. Du arbeitest so gut mit dem Lamm zusammen. Du vermittelst die wunderbarsten Botschaften, die Jesus geredet hat. Und du bereitest uns für dieses Licht, das die ganze Welt erleuchten wird. Bereitest uns vor, dass der Geist und die Braut sprechen, komm. Aber es gibt auch eine Gerichtsbotschaft, die auf derselben Ebene verkündet wird. Dafür wollen wir auch offen sein. Aber das geht erst, wenn wir dir alles übergeben haben. Wenn alles unsere Schuld uns nicht mehr drückt und du uns frei gemacht hast. Herr Jesus, diese Gebete wirst du mit Sicherheit erhören. Danke. Amen.